Schön, dass du noch im Raum bist, ja, hier nachdem mit riesig viel Elan schon die Kids hier losgezogen sind und wir miteinander in die Bibel gucken. Und so bete ich mit uns zum Anfang. Jesus, es ist erster Advent und wir wollen dich erwarten, dass du zu uns gekommen bist, damals vor 2000 Jahren und das alles auf den Kopf gestellt hat. Und auch mit der Perspektive, dass du wiederkommen wirst. Und mitten in diesem Sonntag mit all dem, was in der vergangenen Woche los war, was morgen wieder los sein wird, bitten wir dich darum, dass du dieses Wunder tust, dass du dich zeigst, dass du redest mitten in das hinein, was unser Leben ausmacht. Wir sind hier, wir halten uns dir hin und sind offen, dass du redest und wirkst. Amen. Ich habe vorhin schon hier eifrig mitgesungen, macht hoch die Tür und einmal dann in einer etwas neueren Fassung nochmal hier so dieser absolute Klassiker der Advents- und Weihnachtszeit, der kommt von 1623. Stell dir das vor, 1623. Das ist schon eine Weile her. Das hat ein Mann geschrieben, Georg Weisel, zur Einweihung von einer Kirche im Ostpreußen. Also ganz schön weit weg, das heißt auch heute nicht mehr Ostpreußen, es gehört heute zu Russland. Ja? Und dieses Lied hier so, wie wir es vorhin gesungen haben, das gibt es seit 1704. Stell dir das vor, über drei Jahrhunderte hält dieser Klassiker hindurch diese Geschichte hoch, macht hoch die Tür. Und heute möchte ich mit euch hier in diesen Psalm hineingucken, den Edeltraut uns vorhin schon vorgelesen hat, ein Stück aus dem Psalm 24, dieser Advents- und Weihnachtspsalm, und zwei Dinge sind mir wichtig. Hey, wir werden jetzt nicht irgendwie an der Geschichte und den Hintergründen eines Liedes hängen bleiben hier, als wäre das irgendwie ein Referat über die Geschichte von kirchlicher Musik. Du hast mal kurz zwei, drei Fakten gehört, um dich aufzuschlauen und vielleicht beim Kaffee heute Nachmittag oder sonst wo das hier irgendwo nochmal droppen und hier weitergeben zu können. Und es geht neben dem, dass es nicht irgendwie Hintergründe sind, auch nicht drum, hier heute die Predigt hier in der klassischen Übersetzung von Luther zu hören, das hast du vorhin schon, sondern in einer jungen Übersetzung von der neuen Genfer Übersetzung und so nochmal einen frischen Blick drauf zu bekommen, hey, was ist diese große Wahrheit und Wirklichkeit, die in diesen Zeilen zu Hause ist. Was hat Gott dir und mir zu sagen? Und das ist durch die Woche so meine Hoffnung, mein Gebet, dass du Gott in diesem Bibeltext begegnest und neu mit mir in dieses Staunen kommst, was da los ist. Wenn du bereit seid, legen wir los. Wir gucken das an, die Verse 7 bis 10. Da heißt es, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Es geht hier um einen ganz besonderen Tag der offenen Tür. Einen ganz besonderen Tag der offenen Tür. Die Tore und Pforten Jerusalems bekommen das gesagt, aufmachen, Platz machen für jemand hochgradig Relevanten, der da kommt. Aufmachen für wirklich wichtigen, hohen Besuch. Offen zu sein für den König der Herrlichkeit. Und dieses Gebet kommt von König David und man könnte dann meinen hier, sagt der König das jetzt sozusagen für sich selber? Nee, es geht David nicht darum, dass man ihm hier die Türen und Tore weit aufmacht, dass Jerusalem ihn feierlich empfängt, sondern es geht darum, dass Jerusalem, diese Stadt, Gott empfängt, dass sie Gott empfängt, denn er ist der König der Herrlichkeit. Jetzt ist das Ding, was zum Fuchs ist Herrlichkeit? Das ist jetzt ja nicht unbedingt hier so das Durchschnittssprech, was du wahrscheinlich am Tag mindestens fünfmal benutzt. Ja, hier in diese vier Verse haben wir mal kurz fünfmal Herrlichkeit drin. Und dann kannst du schon mal kurz fragen, was zum Fuchs ist hier los? Was bedeutet Herrlichkeit? So kurz in den Raum gefragt, hast du eine Idee, wie würdest du, wenn dich dein Patenkind oder dein Sohn fragt, was ist Herrlichkeit, oder dein Enkel, was ist Herrlichkeit, was würdest du ihm sagen? Wenn ihr wollt, dürft ihr das ganz kurz laut tun. Ja? Einfach mal, wie würdest du das versuchen, greifbar zu machen? Ja, spürt, wie ich denke. Genau. Irgendwie, manchmal sagen wir, herrlich, ja, also weiß ich, wenn du irgendwo bist, ja, hier so war herrliche Aussicht, ja, siehst irgendwo vom Schönbuchrand hier die Schwäbische Alb, herrlich, herrlich, sag's euch, ja, Schwäbische Alb, Urbub, ja, ja. Oder wenn du in den Alpen stehst und mal richtige Berge siehst, herrlich. Oder wenn jemand Mords dekoriert hat, gibt Adventskaffee, sieht gut aus. Dafür, bitte? Unbeschreiblich schön, danke, ja, jawohl, wow, es hat so was von Staunen.
Es fehlt einem an nichts,
ja, es lässt sich nicht toppen, ja, also vielleicht auch so ein bisschen was von sprachlos, wow, ja. Ich mag euch heute ausnahmsweise in so ein hebräisches Wort mitnehmen, das dahinter steht. Mit einer tiefen Absicht, das hebräische Wort, das hinter Herrlichkeit steht und um das sich heute super viel dreht, weil es einfach fünfmal im Text kommt, das heißt Kavod. Ja? Kavod. Auch so was, mit dem du vielleicht hier heute Nachmittag beim Adventskaffee irgendwo hier zeigen kannst, so, wovon du Ahnung hast. Ja? Kavod, dieses Wort für Herrlichkeit, hat mindestens drei Aspekte. Es hat was zu tun mit einer Personenwaage, mit einer dezenten Krone und mit einem weißen Gebäude. Mindestens drei. Ja, das lohnt sich, da hinzuschauen, hey, was Kavod ist, was Herrlichkeit ist in diesem biblischen Sinn. Und es begegnet, ich weiß nicht, worüber das Oje ging, ob das hier vielleicht schon beginnt bei der Waage. Ja, dass du sagst, boah, Gewicht macht sich bemerkbar. Ja, also nicht nur, wenn ich auf die Waage stehe, das ist übrigens mein Bild hier, 65 Kilo. So ist es. Gewicht macht sich bemerkbar, ja, nicht nur auf deiner und meiner Waage, sondern auch auf deiner Schulter. Wenn du einen schweren Rucksack trägst, weil ihr irgendwo in die herrliche Alpen oder auf der herrlichen Alp lauft, macht sich das mit der Zeit bemerkbar. Oder wenn man ein Kind auf der Schulter hat, es macht sich bemerkbar. Gewicht macht sich spürbar und bemerkbar. Und je nachdem, wie lang du es trägst, auch noch am nächsten Tag. In 1. Könige 8 wird es beschrieben, wie Gott mit seiner Herrlichkeit in den Jerusalemer Tempel einzieht. Ja, der ist frisch gebaut, riesiges Bauwerk, mordsprunkvoll. Es ist Einweihungstag und dann heißt es, Gott zieht mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kavod da ein. Das heißt hier so wie so eine Wolke legt sich da drüber und dann heißt es, die Priester, die da eigentlich ihren Arbeitsplatz haben, vor allem jetzt geht's los, Gott kommt, die können da nicht mehr rein, weil sich Gottes Kavod, seine Herrlichkeit, seine Präsenz auf diesen Ort legt, weil sich seine Anwesenheit im positiven Sinn schwer und spürbar, aber immer positives Sinn, auf diesen Ort legt. Das ist Herrlichkeit. Gottes Präsenz, die sich schwer spürbar irgendwo niederlässt. Das zweite Ding, hier so olle britische Klunker hier so gefasst in ihre Krone. Ich weiß nicht, Briten stehen irgendwie auf sowas. Ja? Und Deutsch ist es jetzt nicht unbedingt so, das Ding. Schwaben sowieso nicht, das hätte man sich sparen können. Ja? Aber so, es geht darum, hier bei Herrlichkeit geht's auch um Majestät, um Größe, um erhaben sein über dieses Staunen, was ihr ja auch schon so ausgedrückt habt, dieses Wow, dieses Wow, mir fehlen irgendwie staunend die Worte. Zu staunen über Gottes atemberaubende Größe, festzustellen, Gott, niemand ist so großartig wie du, dir gebührt die Ehre, dir gehört, du bist herrlich, dir gebührt die Ehre. Auch das ist Kavod, Gottes Majestät. Und nicht zuletzt dieses weiße Gebäude, das in Washington D.C. steht, das ja durchaus hier für Macht steht. Je nachdem, eigentlich wurscht egal, wer dort drin verantwortlich sitzt und ob man den aktuellen oder den kommenden gut findet. Alles dahingestellt, das, was in diesem Gebäude entschieden wird, das hat Macht, das hat Auswirkungen auf einzelne Menschen, auf das ganze Land und weltweit. Was in Washington D.C. passiert, das spürt man irgendwie in Berlin, aber auch unter Umständen in Böblingen. Natürlich spielt Gott nochmal in einer anderen Liga. Und trotzdem ist es auch der Ausdruck, dass Gottes Macht klar wird. Er kommt mit seiner mächtigen und kraftvollen Herrlichkeit und handelt. Das ist im Alten Testament ist es immer wieder so, dass es heißt, wo Gottes Herrlichkeit kommt dort zum Ausdruck, wo er sich um sein Volk Israel kümmert. Wo er sich um sie kümmert, sie rettet vor ihren mächtigen Feinden und sie im Nachgang staunen über Gottes mächtige Herrlichkeit. Das ist Herrlichkeit. So alle drei Aspekte, so wie sie zusammengehören. Es hat mit Gottes Präsenz zu tun, spürbare Präsenz. Es hat was mit seiner atemberaubenden Majestät zu tun und mit seiner rettenden Macht. Das ist das, was zusammenkommt. Und so betet eben David, hey, seid offen für den König der Herrlichkeit. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, es ist Gott, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Mach die Hütte auf. Das ist das. Mach die Hütte auf. Das ist seine Aufforderung. Hey, wir sind offen für dich, Gott. Wir sind offen für dich, den König der Herrlichkeit. Wir sind offen für deine spürbare Präsenz. Wir sind offen dafür, deine Majestät, deine Größe zu erleben, deine rettende Macht unter uns wirken zu sehen. Wir heißen dich willkommen bei uns in unserer Stadt Jerusalem, in unserem Zuhause, in unserem Leben. Und es gibt genug Situationen, wo ich mir wünsche, dass Gott genauso präsent in unser heutiges Alltägliches reinkommt. Das ist meine Hoffnung und mein Wunsch beim Bibellesen und Beten, da drin Gott drin zu erleben, dass er da drin präsent ist. Ich hoffe und bete, dass Gott immer wieder da präsent ist, wo unsere zwei Jungs hier aufgedreht sind wie Sau und mich den letzten Nerv kosten. Da brauche ich Gottes Herrlichkeit in seiner Nähe, in seiner Macht und manchmal Rettung in so einer wilden Situation. Es gibt genug Momente, wo ich mir das wünsche, dass er präsent ist mit seiner Majestät, wenn wir gemeinsam im Gottesdienst ihn anbeten und ihm singen, wer er für uns ist und seine rettende Macht zu erleben, damit unsere Freunde ihn kennenlernen und beginnen, an ihn zu glauben. Und so ist es dieser einfache Punkt, der sich so durchzieht, durch diese Worte zu sagen, ich bin offen für dich, ich will offen für dich sein, ein König der Herrlichkeit. Und wenn du in deine eigene Woche und deine eigene Situation rein guckst, gibt es vielleicht genauso Punkte, Situationen, Dinge, wo du sagst, wow, hey Gott, ich will wagenweit offen sein, dass du kommst, weil ich dich hier brauche, dass du hineinkommst und vielleicht meinen Glauben ganz neu lebendig machst, dass du dich zeigst und dass es nicht irgendwie so eine Gewohnheit nur ist, sondern dass du wirklich kräftig da bist und präsent bist. Dass du hineinkommst, vielleicht mitten in einen Zweifel, mitten in Fragen, Gott gibt es dich wirklich, dass er hineinkommt in das Leben deiner Freunde und sich zeigt hier durch christliche Lieder, die man halt hier mal im Geschäft miteinander austauscht oder wie auch immer. dass er hineinkommt in eine angespannte Beziehung und Neuversöhnung schenkt. Vielleicht ist auch deine Hoffnung, dein Wunsch, dass der König der Herrlichkeit kommt. Wie kommt er eigentlich? Wie kommt Gottes Herrlichkeit zu uns? Ich befürchte, ich enttäusche jetzt gleich eine ganze Ladung an Menschen. Wie kommt der König der Herrlichkeit zu uns? Als Baby. Jesus. Das ist diese Jungschar-Antwort, die hier, hier auf alles irgendwie hier die Antwort zu sein scheint, in manche Kindergruppen zu sagen, vielleicht ist es die Enttäuschung für dich. Es klingt vielleicht so wahnsinnig banal und so wenig beeindruckend. Du sagst, boah, Martin, jetzt schon wieder die Jungschar-Antwort. Aber genau das ist es, dass durch Jesus Gottes Herrlichkeit zu uns kommt, dass durch Jesus Gottes Herrlichkeit bei uns Menschen sichtbar und greifbar wird. Und das ist eine Wirklichkeit, die sich dick und breit durch die Bibel zieht. Zwei kurze Stellen mag ich dir zeigen, wo ich irgendwie Gottes Herrlichkeit irgendwie bisher immer nicht so richtig drin gesehen habe, aber plötzlich ist sie da. Johannes 1, Vers 14, da heißt es, geht's ja auch so, um Weihnachten, Jesus kommt, ne? Er, Jesus, das Wort, wurde ein Mensch, er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Er kommt zu uns mit Gottes Herrlichkeit, macht sichtbar, wie Gott ist. Er strahlt es aus, er bildet es ab. Und genauso am Anfang vom Hebräerbrief, er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines, also Gottes Wesens. Und durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Wenn du sagst, ich bin offen für den König der Herrlichkeit, dann kommst du nicht an Jesus vorbei. Dass er Gottes Sohn ist und so damit auch König der Herrlichkeit, dass durch ihn Gottes Herrlichkeit zu uns kommt. Erinnerst du dich an diese drei Geschichten zu Kavod? Das Gewicht, ne? Die Personenwaage, die Krone, das Weiße Haus. Und du kannst es genauso an Jesus durchspielen, dass durch ihn Gottes spürbare Präsenz zu uns kommt. Er wird Mensch. Er ist bei uns. Er hat unter Menschen als Mensch gelebt. Und natürlich, wir sehen ihn heute nicht genauso, wie ihn Petrus und Johannes und die ganzen anderen Jünger ihn gesehen haben. Und trotzdem sagt er nicht weniger von sich, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da sitze ich mittendrin. Und er sagt das seinen Jüngern, ich bin bei euch jeden Tag, bis die Welt aufhört zu existieren. Er sagt, meine Präsenz ist da. Und Jesus ist genauso Gottes atemberaubende Majestät. Er ist nicht nur ein netter Kerl, der irgendwie hier so kalendertaugliche Weisheitssprüche raushaut, nicht nur ein netter Religionsgründer. Er ist Gottes Sohn, das ist sein Anspruch. Und die Bibel sagt uns das, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Abdruck von Gottes Größe. Und so waren es die Jünger immer wieder so gepackt und fassungslos von dem, wer Jesus ist. Immer wieder gepackt und fassungslos und voll Staunen, ohne überhaupt Worte finden zu können, dass sie ihn sehen, dass sie vor ihm auf die Knie gehen und sich immer wieder fragen, wer bist du um alles? Und an diesen Punkt kommen, du bist Gottes Sohn. Und daran hat sich heute nichts verändert. Und spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt, wird seine Majestät sichtbar und greifbar. Und nicht zuletzt ist Jesus Gottes rettende Macht, dass mit Karfreitag und Ostersonntag der Tod besiegt ist. Der Tod, ja, nicht nur irgendwie ein Fußballverein, der übermächtig wirkt oder sonst irgendwie was, oder hier der Machthaber in einem Gebäude wie dem Weißen Haus, der Tod. dass Menschen, die Jesus vertrauen, wieder Teil seiner Familie werden, dass sie gerettet werden hinein in Gottes Familie. Und dann haben wir hier noch so eine Kleinigkeit, wie das hier so im letzten Satz einfach mal noch hinter dran steht. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Lass es mal kurz auf der Zunge zergehen. Mit wem haben wir es hier zu tun? Der sagt, ich bin bei euch alle Tage. Wenn zwei oder drei in meinem Namen beieinander sind, ich mache noch mal einen Stuhl voll. Ja? Wir haben es mit ihm zu tun. Und wenn wir heute singen, macht hoch die Tür, wenn wir Psalm 24 lesen, hören, beten, dieses tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann, dann singen, sprechen und beten wir das über Jesus und sagen ihm, dass Jesus, hey, wir sind offen für dich, den König der Herrlichkeit. Und dieses irgendwie nochmal neu offen werden, Das neu zu schnappen, neu zu ergreifen, das braucht es immer wieder, wurst egal, wie lang du schon Christ bist. Weil manchmal verliert einfach Glaube auch im Alltagsgewurstel und getrotz seine Leidenschaft. Und sind gute Gewohnheiten, die sind gut, die braucht es. Und doch irgendwie, ja, nochmal wieder von Neuem von ihm zu erwarten, das, was er wirklich ist. Ihn zu erwarten mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Präsenz, mit seiner Größe, mit seiner rettenden Kraft. Das ist immer wieder neu erwartungsvoll zu glauben, so wie die Tore und Pforten von Jerusalem hier gesagt bekommen haben, so braucht es vielleicht auch diese Herzenstür, von dem wir das vorhin so gesungen haben, diese innere Offenheit zu sagen, ich will mich weit aufmachen, ich will bereit sein, neu staunen, neu erwartungsvoll beten, ich möchte offen sein für den Herr der Herrlichkeit. Ich will offen für dich sein, Jesus, und glauben und erwarten, dass du hineinkommst. Dass du mitten in dieser Alltagssituation einen neuen, brennenden Glauben gibst. Dass du mitten in meinen Fragen und Zweifeln dich als der zeigst, der mächtig ist, der begründet, ja, hier Glaube sein lässt. Der mitten in einem Verlust einen neuen Trost und einen neuen Halt gibt. Der im Leben unserer Freunde sich zeigt und sie ihn kennen und lieben lernen. Der mitten in einer angespannten Beziehung dieses neue Wunder schenkt, dass Menschen wieder zusammenkommen. Dass vielleicht Liebe zueinander neu wächst, die irgendwie verschüttet war. Ich lade dich ein, an diesem Sonntag das zusammen mit mir zu tun, das Jesus zu sagen, Herr, ich bin offen für dich, ich bin offen für den König der Herrlichkeit. Und das neu zu erwarten, neu zu staunen über seine Präsenz, über seine Größe, über seine Macht. Ich will dir wieder mehr zutrauen, als das in diesem Alltagsgewurstel irgendwie vielleicht der Fall geworden ist. Und wenn es hier heißt, im Psalm 24, und damit komme ich auch zum Schluss, Vielleicht ist es auch gut, das nicht nur mit Kopf und mit dem Herz, sondern genauso mit dem Körper auszudrücken. Das ist in unserer Prägung irgendwie nicht so ganz das Ding, ja, dass wir da mächtig stark drin wären, aber mit offenen Armen zu beten, das ist kein Trick, um irgendwie dafür zu sorgen, dass das Gebet besser ankommt, hier so antennemäßig oder so ein Käse. Nein, das ist bei weitem nicht. Aber dass wir mit dem Körper das ausdrücken, was uns innerlich bewegt und was wir uns wünschen, zu sagen, hey Gott, so wie es der Wunsch in meinem Herzen ist, so will ich es ausdrücken mit dem, wie ich vor dir sitze, stehe. Sagen, Gott, ich wünsche mir es, ich will neu und offen für dich sein. Und so lade ich dich ein, wenn du magst, du musst nicht, du hast jegliche Freiheit, jetzt zu sitzen oder zu stehen, die Augen zuzumachen, Arme ein Stück weit auszubreiten, so wie es deine Sitznachbarn hier von ihrer Position her zulassen. Sagen, hey, komm, wir beten, wir haben eine Zeit der Stille, ich lade dich ein, die Arme auseinander zu machen, wenn du willst, das als ein Symbol, als Äußeres für diese innere Haltung zu haben. Und Gott zu sagen, hey, an der Stelle wünsche ich es mir, dass du mit deiner Herrlichkeit kommst. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Ich mache die Augen zu. Wir haben eine Zeit der Stille. Du kannst beten und ich bete dann zum Schluss. Jesus, du weißt, was die Einzelnen in dieser kurzen Gebetszeit gesprochen, gedacht haben zu dir. Was die Themen sind, wo vielleicht dieser Wunsch da ist, dass du mitten hineinkommst, dass so eine Öffnung passiert und du Platz und Raum findest zum Wirken. Du weißt um die Menschen, für die wir bitten. Du weißt um Situationen, um Herausforderungen, die da sind, wo wir sagen, wir sind offen für dich. Wir wünschen uns, dass du da bist. Und ich bitte dich um dieses Wunder, um diese Wirklichkeit, dass das passiert, dass du dich da mittendrin zeigst, mittendrin wirkst, reinkommst mit deiner Präsenz, mit deiner Größe und Majestät und mit deiner rettenden und veränderten Kraft. So bitte ich dich drum. Wir sind hier, wir wollen offen sein für dich und dich erwarten und drüber staunen, wer du bist und was du tun wirst. Amen.